Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend der Vortragsreihe Wie mündig wollen wir sein? Über die Aufklärung, ihre Folgen und ihre Zukunft. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie seit, glaube ich, jetzt dann 8 Jahren diese montäglichen Vortragsreihen zu organisieren. Falls Sie die früheren Reihen interessieren sollten, im Internet können Sie die meisten Vorträge, die bisher gehalten worden sind, 150 rund, nachhören. Als Datei finden Sie die im Internet, wenn Sie auf die Seiten der Hochschule Konstanz gehen, dort bei den Studiengängen Kommunikationsdesign schauen und Studium Generale aufrufen, dann finden Sie 150 Vorträge, die Sie sich anhören können. Heute sind Sie natürlich nicht gekommen, um eine Datei anzuhören, sondern jemand Leibhaftigen. Den Leibhaftigen nicht, so weit wollte ich nicht gehen. Wir haben heute einmal mehr zu Gast. Ich glaube, das vierte Mal ist es wahrscheinlich schon oder fünfte, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir haben zu Gast Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Wollte ich jetzt einen auch nur kleinen Ausriss seiner Meriten Ihnen vortragen, wäre der Abend womöglich gelaufen. Herr Fischer, was sollten Sie von ihm wissen? Er hat studiert, hat Abschlüsse erworben in Biologie und in Physik, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat sich habilitiert, und zwar als Wissenschaftshistoriker. Dadurch zählt er schon zu einer relativ seltenen Spezies, wenn ich das für Deutschland so sehe, da sind nicht so viele unterwegs. Ich glaube, mich toppen Sie nicht. Schreiben und Rhetorik gibt es in Deutschland nur einmal. Aber ich glaube, Wissenschaftshistoriker gibt es auch nicht so oft. Herr Fischer hat uns, ich glaube, mittlerweile sogar mehr als 50 Bücher vorgelegt. Die meisten sind sicherlich noch zu erwerben, wo er im Regelfall uns vertraut macht mit Fragen aus der Naturwissenschaft, der Technik und sich schwer ins Zeug legt für diese Seite der Kultur, die eine natürlich genauso bedeutsame ist, wie die, über die vielleicht öfter mal geredet wird, wenn man über Kultur redet. Also alles, was im geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich so erzählt wird, da finden Sie bei Herrn Fischer genau die Ergänzung, die es womöglich auch braucht, um als einigermaßen halbwegs gebildeter Mensch durchs Leben zu laufen. Heute, und ich bin sehr gespannt, ist Herrn Fischers Anliegen, uns mit dem Leben im Modell der Kunst vertraut zu machen. Und da würden Sie jetzt wahrscheinlich, wie ich auch, zuerst einmal stutzig werden. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, der gute Mann erzählt immer was über Naturwissenschaften und Technik. Ich bin sehr gespannt und bin auch sehr gespannt, was er uns über den Kontext, in den er es stellt, die Romantik zu berichten weiß. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Fischer und hinterher werden wir noch wieder diskutieren, wie immer.
Ja, Herr Friedrich, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und die Einführung. Ich finde Sie erstaunlich, wie unverwüstlich Sie sind, mich einzuladen. Wir streiten uns immer hinterher. Ich habe immer das Gefühl, dass Sie das Gefühl haben, dass ich von dem Thema, über das ich gesprochen habe, eigentlich gar nichts verstanden habe. Aber auf der anderen Seite habe ich ja gehört, dass man lebenslang lernen soll. Und man braucht ja eine Grundlage, um zu lernen. Jetzt haben Sie sich aber Ihren eigenen Witz gestohlen. Aber darf ich den dann erzählen? Also es geht um Aufklärung, beziehungsweise um das, wie man nach der Aufklärung lebt und wie man in Zukunft lebt. Und ich möchte vorweg betonen, dass Aufklärung wichtig ist. Das klingt jetzt albern, aber Sie werden gleich merken, dass ich denke, dass die Aufklärung ein paar ganz entscheidende Mängel hat und die man nicht bemerkt. Das Blöde an der Aufklärung ist, dass ein Aufklärer denkt, er sei aufgeklärt und er braucht nichts mehr. Das ist ein großer Fehler von Aufklärern. Aufklärer sind der Meinung, sie wissen alles, sie sind ja aufgeklärt. So wie bei kleinen Kindern. Wenn man aufgeklärt ist, weiß man, wie man mit der Frau umgeht und da braucht man nichts mehr zu lernen. Und das ist eben falsch. Ich glaube, dass Aufklärer einen großen Fehler machen, nämlich dass sie denken, dass sie Bescheid wüssten. Aufklärer sind nicht die Leute, die lebenslang lernen, sondern die lebenslang aufklären. Das ist nicht gut. Sie sollten sich aufklären, aber da werden wir drauf kommen. Aber trotzdem nochmal vorweg. Aufklärung ist wichtig, Aufklärung ist zentral. Ohne Aufklärung wären wir eine ganz andere Gesellschaft. 18. Jahrhundert und der Hauptaufklärer ist Immanuel Kant, aber selbst bei Immanuel Kant können Sie einen klassischen Fehler der Aufklärung sehen, auf den ich gleich hinweisen möchte. Aber was ich vor allen Dingen witzig fand, neulich hat mir jedenfalls Herr Friedrich erzählt, sollten Studenten über die Aufklärung schreiben und dann sollte auch in einem Text der Name von Immanuel Kant hingeschrieben werden. Das ist das, was da rausgekommen ist. Und das ist kein Student mit Migrationshintergrund, sondern ein Deutscher. Jetzt ist die Frage, ob der aus dem Schwäbischen ist, ob der so murmelt. Auf jeden Fall, Immanuel Kant wird anders geschrieben. Mein Vorschlag ist, wenn Sie meinen Vortrag langweilen, zählen Sie mal, wie viele Fehler da drin sind. Also ich glaube, das würde schon reichen für ein Diktat, um durchzufallen. Wobei ich immer das Problem habe, Immanuel, ein oder zwei M. Das gucke ich dann aber bei Google nach und Google 2O, das weiß ich. Also ich wollte den Fehler von Kant erklären. Das ist natürlich albern, wenn ich hier vorne stehe und sage, den Fehler von Kant. Kant macht keine Fehler, Kant ist viel zu groß. Das ist immer so, Franz Josef Strauß hat ja allen Kritikern gesagt, das ist so wie ein Hund, der den Mond anbellt und auch nicht weiß, was der macht. Also wenn ich jetzt Kant kritisiere, dann bin ich der Hund, der einen Mond anbellt. Also das ist die Relation, in der ich mich sehe. Trotzdem, Sie haben sicher alle gelesen, wo das Wort mündig herkommt. Das ist ja, Kant ist der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, also sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Was ich nur witzig finde und was mir niemand erläutern kann bis jetzt ist, Kant sagt ausdrücklich, man soll seine Weisheit nicht aus Büchern nehmen, sondern aus anderen Bereichen. Und diese Weisheit steht in einem Buch. Das amüsiert mich immer wieder. Also Kant sagt, ich soll nicht ihn lesen, sondern was anderes machen, denn ich soll ja die Weisheit nicht aus Büchern lesen. Aber ich bin natürlich anderer Meinung, die Weisheit kommt aus Büchern, aber bei Kant steht das so. Und das ist, ich nenne das die Kant-Falle. Und die kommt manchmal in eine Kant-Falle rein. Sie sagen ja, die Leute sollen selbst denken, aber damit sie selbst denken, müssen sie ihnen erstmal gewissermaßen Antrieb geben zum Denken. Und dieses Prinzip des Anfangs, das da steckt, wo fängt man eigentlich mit an, ist im 19. Jahrhundert gelöst worden durch Werner von Siemens. Das nennt man Dynamo, das elektrodynamische Prinzip. Ich sage das nur deshalb, um Sie zu ärgern, weil Sie vermutlich nicht wissen, wie das funktioniert und warum das etwas sein kann, was ohne jeden Anfang anfangen kann. Aber das können Sie mal nachgoogeln. Aber gut, jetzt, ich wollte aber etwas Wichtigeres sagen. Also Aufklärung hat meiner Sicht nach einen ganz großen, also noch eine Vorbemerkung. Ich hatte ursprünglich Herrn Friedrich einen Brief geschrieben oder eine E-Mail geschrieben, wo ich vorgeschlagen habe, dass ich über das Vortrag, über das Thema spreche, wie kreativ können wir sein. Also entweder habe ich die E-Mail nicht richtig abgeschickt oder sein Server hat irgendwie gestreikt oder er hat der Vorschlag hat ihm nicht gefallen und hat er so getan, als ob er ihn nicht bekommen hat. Jedenfalls, als ich irgendwo fern, tief, kurz vor Klagenfurt, also fern von jeder Zivilisation in Österreich unterwegs war, kam ein dringender Brief, ich müsste jetzt sofort ein Thema haben, ich hätte das vergessen. Und da ist mir nichts anderes eingefallen, als wie lebt man im Modell der Kunst, wobei das ihm auch nicht gefallen hat. Er wollte, wie lebt sich's im Modell der Kunst. Aber das klang mir so komisch. Jetzt haben wir also, wie lebt man im Modell der Kunst, so heißt der Vortrag. Aber ich rede über das Thema, wie kreativ können wir sein. Das ist dasselbe. Naja, Sie haben ja auch nicht gewusst, was Sie sich jetzt vorstellen. Also, es geht um die Frage der Kreativität und ich möchte Ihnen erklären, wo das herkommt, warum ich darüber spreche. Aufklärung ist eine große Aktion. Aufklärung ist ein wunderbarer Vorschlag für Menschen, die in Diktaturen leben, die Menschen, die vielleicht auch in strengen Elternhäusern leben, wo es bestimmte Vorgaben gibt, wo Menschen gewissermaßen gar nicht auf die Idee kommen, dass es so etwas wie eine eigenständige, freie, selbstgewählte Entwicklung gibt. Aber Aufklärung hat eben auch Folgen, die finde ich unerfreulich, die finde ich nicht gut und die finde ich vor allen Dingen hartnäckig. Und hartnäckig sind sie, weil sie nicht zur Kenntnis genommen werden. Die Aufklärung hat eine ganz große, miese Nummer, wenn es die Welt gesetzt. Und ich würde Ihnen gerne vorstellen. Die Aufklärung ist der Meinung, völlig richtig, dass Menschen vernünftige Fragen stellen können über die Natur, über andere Dinge. Erstens. Zweite Grundhaltung der Aufklärung ist, ich kann dann durch methodisches Vorgehen, durch systematisches Vorgehen, durch wissenschaftliches Vorgehen, durch experimentelles Vorgehen, auf alle möglichen Weise, kann ich auf diese vernünftigen Fragen vernünftige Antworten geben. Also die Vernunft ist das Werkzeug der Aufklärung oder der Verstand. Bei Kant wird der Verstand besetzt, wer habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich unterscheide das jetzt nicht. Ich weiß, es gibt ganze Lexika, die versuchen, Vernunft und Verstand zu unterscheiden. Vernunft ist sozusagen die Fähigkeit, den Verstand zu kritisieren und sowas alles. Das lasse ich jetzt mal weg. Vernunft, wir wissen, was wir damit meinen. Rationalität. Wir setzen unsere Ratio ein. Also wir können rationell oder rational Fragen stellen. Wir können die rational beantworten. Das sind die beiden Prämissen der Aufklärung, die Sie alle kennen. Aber es gibt noch eine dritte, die implizit gegeben ist, die aber die Aufklärung meint und die Aufklärung nie kritisiert hat und die vollständig falsch geht und falsch ist und in die Hosen geht. Die dritte Prämisse ist, dass die vernünftigen Antworten auf vernünftige Fragen sich nicht widersprechen können, sondern die Wahrheit angeben. Genau das ist falsch. Und zwar schlimm falsch. Und wer das entdeckt hat, ist die Gruppe von Denkern, die wir Romantiker nennen. Wobei ich befürchte, dass, wenn Sie das Wort Romantiker hören, Sie nicht an Denker denken. Sie denken dann an Leute, die tanzen, die himmelblauen Klingklang verzapfen, die Rotwein trinken, die Musik hören, die in Mitternacht ins Schwimmbad springen, die, was weiß ich, Schubert-Lieder singen, die sentimental vor sich hin verkitschen. Das ist alles Romantik bei Ihnen. Romantisch heißt gewissermaßen sich von der Wirklichkeit entfernen, schwärmerisch der Jungfrau in die Arme werfen, irgendwie von irgendwelchen Geistern beseelt zu sein, spirituell sich durch die Welt zu wühlen. Hauptsache nichts Wirkliches, Hauptsache nichts Rationales. Und auch das ist völlig falsch. Die Romantik ist eine der denkschärfsten, spannendsten philosophischen Entwicklungen, nur nicht im Einzelfall. Es ist... Ich gebe Ihnen gerne zu, es ist mühevoll, romantische Texte zu lesen. Sie kriegen manchmal dabei, also nicht das Kotzen gerade, aber es ist furchtbar. Sie wissen gar nicht, aber wenn Sie das mal durchhalten, wenn Sie lange genug hinschauen, dann steckt in dem romantischen Denken eine ungeheure Menge von Raffinesse, auf die ich Sie hinweisen möchte. Und diese Raffinesse, die erste Raffinesse der Romantiker besteht darin, dass sie unterschieden haben zwischen den Fragen, die Menschen stellen können. Sie können selbstverständlich vernünftige Fragen nach sogenannten Tatsachen stellen. Und diese vernünftigen Fragen nach diesen Tatsachen können sie auch vernünftig beantworten. Also eine vernünftige Frage ist, wie viele Menschen sitzen hier in diesem Raum? Da ist gar keine Frage, dass sie das zählen können. Und dann wissen sie das und dann können sie sich höchstens verzählen. Aber die Romantiker haben festgestellt, dass es Dinge gibt, die nicht unter die Tatsachen fallen. Aber das haben die Aufklärer noch gedacht. Und das sind die Dinge, die wir heute mit dem schönen Wort Wert bezeichnen. Also zum Beispiel, die können die Frage wertvoll stellen, wie viele Leute sollten hier sitzen. Dann wissen sie die Antwort nicht. Dann können sie zählen, so viel sie wollen. Dann können sie denken, so viel sie wollen. Dann können sie machen, so viel sie wollen. Sie wissen die Antwort nicht. Sie können auch zum Beispiel sagen, es sollte hier niemand sitzen, weil ich Blödsinn rede. Das ist eine Antwort. Sie können aber sagen, der Hörsaal sollte voll sein, weil ich so intelligent rede. Das ist die zweite Antwort. Und zwischen diesen können sie hin und her schreiben, wie sie wollen. Das sind offenbar Antworten, die sich widersprechen. Beide sind vernünftig. Sie kennen das alle aus ihrem, also ich persönlich habe das zum ersten Mal privat erfahren, als ich ein junger Mann war, der sich für den Wehrdienst entscheiden sollte oder nicht. Machen Sie Wehrdienst oder nicht? Das ist keine Tatsachenfrage, da können Sie machen, was Sie wollen, sondern es ist eine Bewertungsfrage. Und die Frage ist, sind Sie der Meinung, dass Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, jemanden zu erschießen im Notfall? Und wenn Sie das sagen, nein, dann müssen Sie den Wehrdienst verweigern? Oder sind Sie der Meinung, dass solche Argumente keine Rolle spielen, wenn es um die Verteidigung des Staates geht, den Sie auch als wertvoll ansehen? Und dann müssen Sie eben Ihre private Sphäre zurückstellen und das öffentliche Interesse nehmen und dann müssen Sie Wehrdienst machen. Aber jedenfalls, Das sind zwei vernünftige Antworten, hoffentlich, auf die eine Frage, und die widersprechen sich und Sie können machen, was Sie wollen. Sie können zählen, messen, wie lange Sie wollen, Sie können Vernunft entsetzen, wie Sie wollen, Sie kommen nicht hier dahinter. Sie müssen etwas anderes machen. Sie müssen sich entscheiden. Und das macht nicht die Vernunft. Das kann eine Freundin machen, das kann ein Bier machen, das kann etwas anderes machen, das kann ein Erlebnis machen, das ist irgendetwas anderes. Und was die Romantiker sagen, dass sie in dem Moment auf ganz vernünftige Weise die Grenzen der Vernunft erkennen. Nämlich, da ist eine Frage, die kann die Vernunft nicht beantworten. Das kann ihr Gefühl, ihr Erleben, ihr Wollen, was immer das ist, nur nicht ihre Vernunft sein. Und was sie jetzt machen, ist so, wenn sie sich entscheiden, dann entscheiden sie sich dafür, jemand zu sein, der so handelt. Sie entscheiden sich für diesen Wert, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass der wichtig ist für sie. Und in dem Moment, wo sie sich für diesen Wert entscheiden, erschaffen sie sich selbst. Das ist die Aufgabe, das ist die Idee der Romantik. Die Romantik sagt, dass es nicht möglich ist, vernünftig nach der Natur eines Menschen zu fragen, dass es nicht möglich ist, vor allen Dingen vernünftig nach der Natur von mir zu fragen, sondern dass ich mich nur erfinden kann, indem ich mich in bestimmter Weise Fragen stelle, die keine Tatsachenfragen sind, die aber auftauchen. Das heißt, ich kann nur unaufgeklärt oder romantisch mein Leben führen. Ich kann mein Leben nicht jemals führen, indem ich aufgeklärt durch die Welt gehe. Es ist der größte Irrtum, anzunehmen, dass ich selbst nur aufgeklärt existieren kann. Ich muss aufgeklärt leben, um Examen zu bestehen, um Steuern zu zahlen, um irgendwas Geburtstagsfeste mit richtigen Litern Bier zu arrangieren und so weiter. Also immer da, wo Sie Rationalität einsetzen können. Aber der wichtigste Teil von Ihnen ist das nicht. Die Romantik sagt eigentlich, dass es Sie gar nicht gibt, dass es mich gar nicht gibt, sondern dass ich mich immer nur erfinden muss. Und das ist Leben im Modell der Kunst. Oder das ist kreativ sein. Sie müssen sich hervorbringen. Es gibt sie gar nicht. Es gibt sie nur in der Antwort auf eine Bewertung, die sie machen. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, kommt da ein merkwürdiges Paradox vor. Eigentlich hat die Aufklärung ja die Idee gehabt, den mündigen Bürger, der sich selbst Gedanken macht, zu machen, damit er gewissermaßen sich befreit von den Vorgaben der Autorität, befreit von den Vorgaben des Fürsten, was übrigens Kant nicht schafft, aber das ist nur nebenbei, was das Religiöse angeht und das Fürstliche, da versagt der Aufklärer, aber das ist jetzt nur eine Glosse von mir. Aber Sie haben das Gefühl, dass Sie sich selbst durch Aufklärung, durch Bemühen des Verstandes befreien können, und ich sage Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Die eigentliche Befreiung kommt durch die Entscheidung für einen Wert. Das ist das Paradox. Sie entscheiden sich für eine Wertbindung. Das heißt, Sie entscheiden sich für eine Fesselung. Aber in dem Moment haben Sie das Gefühl, befreit leben zu können. Das ist Romantik. Und dann können Sie Rotwein trinken bei Vollmond, himmelblauen Klinkern genießen und ein Schubert-Quintett hören. Nicht vorher. Vorher stört Sie die Musik. Da müssen Sie Mozart hören. Das ist Aufklärung. Aber wenn Sie dann Schubert's Trio hören, dumm, 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 da gehen Sie, da steht niemand. Bei Mozart stehen Sie, die stehen immer noch, die steht immer noch. Aber Schubert geht, dumm, 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 dumm. Das ist das S-Dur-Trio, die Anfangssätze. Gehen Sie heute Abend nach Hause, hören Sie sich dann unglaublich. Und dann gehen Sie mit, Sie können gar nicht anders. Die Aufklärung sagt also, es gibt nur Bewegungen. Es gibt nur sich selbst zu suchen. Es gibt gar kein Sein. Es gibt nur Werden. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, wieso man immer noch von Sein spricht, weil es das gar nicht gibt. Aber jetzt bin ich völlig, ich habe gar nicht auf meinen Zettel geguckt. Ich wollte ganz was anderes erzählen. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Und zwar, ich möchte Ihnen erzählen, ich bin ja Naturwissenschaftler. Herr Friedrich hat das ja gar nicht oft genug sagen können. Ich betrachte das als Lob, nicht als Kritik. Und ich möchte Ihnen an Beispielen zeigen, wie die Wissenschaft als Musterbeispiel der Aufklärung, weil sie nur Aufklärung sein wollte, versagt hat. Also nochmal, ich finde die Aufklärung fantastisch und ich finde Naturwissenschaft noch fantastischer. Aber beide versagen in dem Problem, das ich gerade genannt habe, nämlich die Annahme, dass man vernünftige Fragen über die Natur stellen kann, die man dann auch vernünftig beantworten kann und dann weiß man Bescheid. Das ist ein großer Irrtum. Und das fängt gleich im 18. Jahrhundert an, kaum dass Kant diesen Satz gesagt hat und dass die Aufklärung dieses Programm verkündet hat. Wo habe ich den Zettel? Ah, da ist er. Also ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele aus der Geschichte der Naturwissenschaften bringen, wo die Aufklärung oder die Idee der Aufklärung an ihr Ende gelangt und kläglich scheitert. Und diese Idee ist, dass ich durch Anwendung von Rationalität etwas wissen kann und dieses Wissen dann endgültig und vollständig und ganz ist. Das ist die Idee der Aufklärung. Die Aufklärung ist nicht nur, dass Sie etwas wissen können, sondern dass Sie irgendwann alles wissen können, wenn Sie es berechnen können. Das klingt noch nach in der Rede von Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 1917, wenn er von der Berechenbarkeit der Welt durch die Wissenschaft spricht. Und er spricht dann von der Entzauberung der Welt. Und das wird perstise formuliert bei Adorno und Horkheimer im Dialektik der Aufklärung, die explizit sagen, das Programm der Aufklärung ist die Entzauberung der Welt. Entzauberung der Welt heißt, dass sie die Antworten wissen und danach keine Frage mehr da ist. Denn wenn noch eine Frage da ist, haben sie ja die Welt nicht entzaubert. Die Behauptung, die Annahme der Soziologen Weber, Adorno, Habermas sind ja keine unbekannten Namen. Also wenn Sie jetzt Müller, Meyer und Fischer nehmen würden, dann würde ich sagen, okay, können wir vergessen, aber Adorno, Habermas und Horkheimer ist schwieriger. Aber da können Sie das nachlesen, die Welt wird entzaubert dadurch, dass ich die rational, also die berechenbaren Antworten gebe. Und das Programm der Aufklärung ist diese Entzauberung der Welt und die Wissenschaft weiß irgendwann, was der Fall ist. Und ich sage Ihnen, sie weiß es überhaupt nicht. Ich wiederhole nochmal, Aufklärung ist fantastisch, Wissenschaft ist viel fantastischer, aber Sie haben diese komischen Stellen, wo das nicht so richtig funktioniert. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass Wissenschaft etwas ist, was nie an sein Ende kommt. Übrigens, die Personen, die das wieder gewusst haben, dass das nicht geht, sind Romantiker. Sie werden sich erinnern, oder bevor ich zu den Beispielen komme, im 18. Jahrhundert gab es so eine Tendenz, Hochschulen zu schließen, Universitäten zu schließen und Fachhochschulen zu machen, nach dem Motto, wir wissen ja schon fast alles und demnächst wissen wir dann alles. Wir schreiben das alles in eine große Enzyklopädie auf und dann wissen wir alles und dann brauchen wir keine Hochschule mehr, Universitäten mehr, die forscht, sondern nur noch eine Fachhochschule, die lehrt. Denn das Wissen ist ja da, ich muss das jetzt nur weitergeben. Und die Idee ist also, wir schließen wir die Universitäten und der Gegenbeschluss ist 1810, also auf dem Höhepunkt der Romantik. Das ist Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt definiert Wissenschaft als das, was niemals abgeschlossen werden kann. Er begründet das nicht, aber es ist klar, was er meint. Es ist deshalb nicht abgeschlossen, weil dahinter Menschen stehen mit einer ungeheuren Kreativität. Und bei dieser Kreativität wissen wir nie, was bei rauskommt, was eine Frage ist, die ich am Ende besprechen möchte. Und wenn ich das vergesse, müssen Sie mich daran erinnern, nämlich warum Kreativität so unheimlich ist. Haben die Romantiker auch schon darüber nachgedacht, dass Kreativität da ist, dass Kreativität möglich ist, aber irgendwas ist an der Kreativität unheimlich. Da kommt man dann gleich noch. Also die Gründung der Berliner Universität 1810 ist keine Frage der Aufklärung. Die Aufklärung wollte die schließen. Es ist eine Idee der Romantik. Und dass Sie hier an einer Hochschule sind, ist eine romantische Idee. Das heißt, Sie verdanken das alles der Romantik. Habe ich das jetzt oft genug gesagt? So, ja. Schluss. So, jetzt kommen die Beispiele dafür, dass die Wissenschaft selbst meinte, als aufgeklärtes Instrument zum endgültigen Wissen gekommen zu sein und das dann abschließen wollte, als in der aufgeklärten Tradition von Kant. Und Kant war der Erste, der das behauptet. Er hat einem Philosophen Johann Georg Hamann gegenüber, Hamann berichtet, das gesagt, dass er, Kant, glaube, dass die Astronomie eine abgeschlossene Wissenschaft sei. Noch 5 bis 10 Beobachtungen und man wüsste alles über den Himmel. Überlegen Sie mal. Immanuel, der Große, immer am Kant, hat das gesagt. Übrigens, Kant war auch noch anderer komischer Meinung, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil der Mann viel zu groß ist. Also ich bin der Hund, der den Mond anbellt. Also ich gebe das gern zu. Oder ich möchte, also Aufklärung, oh, heilige Aufklärung, Kant, oh, heilige. Aber ich muss trotzdem ein bisschen über ihn schimpfen. Er war der Meinung, dass die Astronomie eine abgeschlossene Wissenschaft ist. Und ich brauche ihn nicht zu erklären, wie das daneben liegt. Das Zweite ist dann, dass die Chemiker meinten, sie seien 40. Im Jahre 1787 hat ein Franzose Lavoisier eine Wärmestofftheorie aufgestellt. Und darin hat er eine Substanz, die man damals Kalorikum nannte, kennen Sie heute noch als Kalorie. Also die Frage war damals, was Wärme ist. Ist das ein Stoff oder ist das irgendwas anderes? Also was ist Wärme? Ich könnte Sie ja mal fragen, ob Sie wissen, was Wärme ist. Ich könnte Sie auch fragen, ob Sie wissen, was Elektrizität ist. Übrigens, wenn jemand weiß, was Elektrizität ist, soll er mir das bitte heimlich sagen, dann schreibe ich das auf und kaufe mir für nächstes Jahr ein Ticket nach Stockholm. Aber gut. Also, Kalorikum. Und Lavoisier, also der die wunderbare Theorie der Verbrennung geleistet hat, der verstanden hat, dass Verbrennung nicht daraus besteht, dass sozusagen beim Verbrennen Stoffe weggehen, sondern dass Stoffe hineinkommen, nämlich der Sauerstoff, also Oxidation stattfindet, der den Phlogiston abgeschafft hat, also ein großartiger, fantastischer Chemiker. Nur, dass man ihm 1794 den Kopf abgeschlagen hat, weil er neben der Chemie noch Steuern eingenommen hat. Also das Kalorikum, hat er geschrieben, läge zwischen den Gaspartikeln der Luft und hielte diese mit Hilfe abstoßender Kräfte an ihrem Platz. Und weil die Theorie das Phänomen Wärme so vollständig erfassen konnte, betrachteten viele Wissenschaftler das Problem als gelöst. Man glaubte jetzt alles über die Hitze zu wissen. 1787, das war der zweite Irrtum. Der dritte Irrtum, von dem haben Sie sicher schon mehrfach gehört. Also Sie können 100 Beispiele, ich füge nur ein paar vor, damit Sie mir glauben, dass es das zu geben hat. Das dritte Beispiel haben Sie sicher schon ein paar Mal gehört. Es gab mal einen jungen Studenten aus Kiel, der dann nach München gegangen war, der hieß Max Planck. Also heute ist er bekannter als Namensgeber einer Gesellschaft und viele andere Gründe. Aber er war ja auch mal ein 17-Jähriger, der mit kurzen Hosen dann in die Münchner Universität hineinging und nicht wusste, ob er Musik oder Physik studieren sollte. Und er ist erstmal zu dem Dozenten für Musik gegangen und hat gefragt, was meinen Sie, was ist besser, Musik oder Physik? Da hat er gesagt, wenn Sie so eine blöde Frage stellen, machen Sie lieber Physik. Also gut, also der hat das wahrscheinlich anders ausgedrückt, ich weiß das nicht. Also ist Planck zu den Physikern gegangen, der Name ist überliefert, muss man ja jetzt hier nicht groß an die Glocke hängen. Sie können den auch nachschlagen, das ist alles, war ein großartiger, fantastischer Mann. Und da hat Planck gesagt, er würde gerne Physik studieren, hat er gesagt, um Gottes Willen. Also ich rede jetzt vom Jahr 1880 etwa, 1880, um Gottes Willen. Physik ist abgeschlossen, Physik ist fertig. Wir kennen alle Gesetze und Sie müssen sich mal überlegen, das war eine Menge. Das war die Mechanik von Newton, das war die Elektrodynamik von Maxwell, das waren die ganzen kinetischen Gasgesetze, das waren der erste und zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Also das ist ein fantastisches Gebäude der Physik und wenn Sie mich fragen, es wäre wunderbar, wenn es wirklich fertig gewesen wäre. Dann könnte man nämlich strahlend ein Gebäude der Physik errichten, das verständlich würde. Also jedenfalls, er sollte auf keinen Fall Physik studieren, das sei völlig abgeschlossen. Und an dieser Stelle hört die Anekdote auf und niemand erzählt, und dann ist Planck dann wieder nach Kiel zurückgegangen und hat dann doch Physik studiert. Und das ist für mich eine spannende Frage. Was bewegt einen 18-Jährigen in kurzen Hosen vor dem großen Professor, der ihm abrät, Physik zu studieren, weil alles fertig sei und nichts Neues zu erwarten sei, trotzdem Physik zu studieren. Hat jemand eine Idee? Ich habe keine. Also nicht, dass Sie denken, ich kam gleich mit der großen Rätsel. Also was Planck interessierte, war der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Den müsste man jetzt erläutern und den glaubte er nicht richtig, dass er nicht richtig begriffen sei und dass da eine Lücke ist, was auch stimmte. Und er glaubte auch, bitte? Ja, das hat er doch gesagt, weiß man doch alles. Also er wollte ja studieren und alles zu wissen. Aber dann hat doch keine Zukunft. Naja, gut, also ist eine spannende, also kann man darüber diskutieren. Er erzählt nicht weiter und keine Die Biografen haben sich nicht darum gekümmert, also mit einer Ausnahme, das bin ich, warum Planck doch Physik studiert hat. Also können Sie in meiner Biografie nachlesen, aber das ist ja der Werbeblock gewesen. Gut. Also der hat es dann trotzdem studiert. 1899 hat ein Mann namens Albert Michelson, den Sie vielleicht von dem Michelson-Morley-Experiment her kennen, also, oder bin ich zu optimistisch, der hat auch einen Nobelpreis für Physik bekommen, hat ein berühmtes Experiment gemacht, das Michelson-Morley-Experiment, das zeigte, dass es keine Relativbewegung des Lichtes zum Äther gibt, um Gottes Willen. Also machen Sie nichts kompliziert. Also der Äther war das Medium, in dem das Licht sich bewegen sollte als Welle. Und da hat er gezeigt, dass es sowas, da keine Relativbewegung zu gibt. Und das hat Konsequenzen für die Relativitätstheorie von Einstein, auf den wir gleich auch noch kommen. Und der hat gesagt, die Physik sei damit fertig. Jetzt wüssten wir es genau und wir müssten nur noch ein Problem lösen, nämlich was dieser Äther sei. Und damit meinten die nicht, wissen wir, das ist eine ganz vage Vorstellung davon, also Licht ist eine Welle, wurde als Welle verstanden und Wellen brauchen ein Medium, um sich auszubreiten. Also Luftwellen brauchen, Schallwellen brauchen Luft, Wasserwellen brauchen Wasser, eine Seilwelle braucht ein Seil und die Lichtwelle braucht Äther. Also ohne Medium können Sie nichts machen. Und dieser Äther, war jetzt nur die Frage, was das ist. Was der da meinte, der Michelson, ist nicht zu fragen, wie das physisch, chemisch, sonst wie aufgebaut ist, sondern die Frage war, an welcher Stelle im Periodensystem der Elemente müsste der Äther Platz finden. So 86, 93 oder 102 oder sonst. Also es war nur noch die Frage, das muss ein Element sein, dass man so wie Helium oder Eisen oder Kobalt irgendwo ins Periodensystem der Elemente setzen konnte, das noch nicht fertig war. Und für den Äther hatte man einen Platz vorgesehen, ich glaube 72, weiß nicht so genau, das müssen wir fragen, da sollte der dann hin. Und dann kam das Jahr 1900, also 1900, da wurden große Reden gehalten über die Wissenschaft und man war der Meinung, das war alles fertig und abgeschlossen. Übrigens noch am interessantesten ist, 1899 hat der damalige Leiter des amerikanischen Patentamtes vorgeschlagen, das Amt zu schließen, weil er glaubt, es sei alles entdeckt, was jemals entdeckt werden könne. Es könne nichts Neues mehr entdeckt werden, also ist dokumentiert. Und er war auch ernsthaft der Meinung, er ist zurückgetreten, weil das jetzt nur noch langweilig ist. Es war alles entdeckt. Der hatte übrigens den größten Fehler gemacht, weil im Jahre 1899 gab es wirklich die ersten großen Elektrizitätswerke in New York. Und dadurch gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, die Haushalte wirklich mit Strom massiv zu versorgen, dass da nicht nur eine Birne brannte. Und was meinen Sie, was den Leuten alles eingefallen ist, was man mit Strom machen kann? Toaster, Bügeleisen, wurde alles zum Patent angemeldet und er ist dann, aber er war ja zurückgetreten. Also, und dann gab es im Jahre 1900 die große Rede des Mathematikers David Hilbert in Paris, wo er sagte, es gibt nur noch 23 Probleme in der Mathematik zu lösen und die werden wir in den nächsten Jahren lösen können. Das sind die Probleme, die heute Hilbert-Probleme heißen. Und eine von den Hilbert-Problemen ist dann von einem Herrn Gödel so 30 Jahre später gezeigt worden, dass es immer offene Fragen in der Mathematik gibt. Also Sie können machen, was Sie wollen. Selbst die Mathematik als eine doch von Menschen erfundene Umgang mit Symbolen ist offen und nicht abschließbar. Ich will das jetzt nicht näher erläutern. Also das ist ununterbrochen, hat die Aufklärung, hat sich eine blutige Nase geholt, aber die blutigste Nase hat sie sich 1905 geholt. Beziehungsweise da hat jemand gezeigt, dass irgendwas überhaupt nicht stimmte mit der Physik. Das war Albert Einstein. 1905 hat er gezeigt, was man wirklich so mal sagt, also sagen wir mal so, 1905 hat Albert Einstein sich der Frage zugewandt, was die Natur des Lichtes sei. Es war klar, das hatte Michelson ja bewiesen und gezeigt und betont, seit 100 Jahren war man der Meinung, dass Licht eine Welle sei, eine elektromagnetische Welle. Und Einstein hatte sich dann ein bisschen mit statistischer Physik beschäftigt, die sogenannte Entropie von Strahlung ausgerechnet und dabei festgestellt, dass die Entropie von Strahlung und die Entropie von Gasen einem analogen Formel gehorchten. Und die Gase konnte man aber nur dadurch verstehen, dass man annahm, dass sie aus Gasteilchen, Gaspartikeln, heute nennt man die Moleküle oder Atome, bestehen. Das war damals noch nicht der Gebrauch, aber heute ist das, ich kann jetzt sagen, die bestehen aus Atomen oder Molekülen, aber dann übertreffe ich die Redewendung dieser Zeit. Und daraus schloss Einstein, dass dann auch Licht aus Lichtteilchen bestehen müssen, so wie Gas aus Gasteilchen besteht, muss Licht aus Lichtteilchen bestehen, und das sind Photonen, die heißen Photonen. Und 50 Jahre später ist Einstein gestorben und hat kurz vor seinem Tod hat gesagt, jetzt hätte er 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht, was ein Photon ist. Er weiß es nicht. Aber jeder Lump, das Wort ist von ihm, nicht von mir, jeder Lump meint zu wissen, was ein Photon ist, er irrt sich. Ich wollte nur sagen, seit 1905 weiß man nicht, was Licht ist, denn die vernünftig gestellte Frage, was ist Licht, wird durch zwei vernünftige Antworten beantwortet. Die eine Antwort heißt, Licht ist eine Welle, die andere Antwort heißt, Licht ist ein Teilchen. Und was kann sich mehr widersprechen als diese beiden Konzepte? Wenn etwas nämlich sowohl Welle als auch Teilchen ist, dann können Sie alles Mögliche mit diesem Ding machen. Sie können es beugen, Sie können es umlenken, Sie können die Intensität erhöhen, Sie können die Energie berechnen, Sie können eine Rolle rückwärts machen, Sie können es ausschalten, anschalten und so können alles Mögliche machen. Sie können nur nicht sagen, was es ist. Die Frage, was ist Licht, ist damit nicht durch die Vernunft, nicht durch die Wissenschaft entscheidbar, sondern dann wie? Dann wie? Bis heute hat keiner eine Antwort gegeben. Wahrscheinlich heißt die einzige Antwort auf die Frage, was Licht ist, Licht. Und die gibt jeder Einzelne, also ich meine, ich gebe zu, ist eine grandiose Antwort, kriegen Sie leider keinen Nobelpreis mehr für, aber hätte er verdient. Die Antwort Licht ist, und die Sie dann geben, ist sozusagen, die ist Ihre Idee, das ist sozusagen das, was Sie dem Licht für eine Art von Dasein geben. Und das ist jetzt reine Romantik. Weil die Romantiker der Meinung sind, dass man die Welt einteilen muss in Stück und Gegenstück. Das klingt jetzt etwas kompliziert, aber es ist ganz einfach. So wie es das Bewusstsein gibt, gibt es das Unbewusste. So wie es den Tag gibt, gibt es die Nacht. So wie es den Mann gibt, gibt es die Frau. So wie es das Sichtbare gibt, gibt es das Unsichtbare, und mit dem sind wir jetzt beschäftigt. So paradox das klingt, aber Licht ist unsichtbar, also die Natur des Lichts. Sie können das Licht nehmen und gucken, wie Licht aussieht. Das ist ein bisschen kompliziert. Das merken Sie schon, wo das Problem liegt. Machen wir aber ein anderes Problem. Was auch unsichtbar ist, damals war und auch heute geblieben ist und auch länger so bleiben wird, sind Atome. Nehmen wir mal an, wir wissen jetzt, dass es Atome gibt. An dieser Stelle erlaube ich mir immer, Ihnen eine Hausaufgabe zu geben. Nämlich, ich bitte Sie darum, sich selbst davon zu überzeugen, dass es Atome gibt. Glauben Sie nicht mir, glauben Sie nicht dem Lexikon, glauben Sie nicht dem grinsenden Moderator im Fernsehen, der liest das vom Teleprompter ab. Glauben Sie sich nur selbst. Sind Sie sicher, dass Sie wissen, dass es Atome gibt? Also nicht, dass Sie das von mir gelesen haben, denn das ist Aufklärung. Aufklärung heißt, sich seines eigenen Verstandes zu bemühen, nicht aus Büchern zu lernen. Wenn Sie wirklich aufgeklärt sind, dann müssen Sie sich selbst davon überzeugt haben, dass es Atome gibt. Viel Vergnügen. Übrigens, Sie können sich doch von einfacheren Dingen selbst überzeugen. Nur als Beispiel, nur damit Sie Spaß haben an der Wissenschaft. Haben Sie sich zum Beispiel selbst schon mal davon überzeugt, dass die Sonne größer ist als der Mond? Na? Na, wo sind sie denn nicht? Also gut, Aufklärung heißt, das selbst zu tun. Aufklärung heißt, nicht ins Buch zu schauen, hat Kant ja gesagt. Nur wenn Kant das Buch geschrieben hat, aber da hat er nichts drüber gesagt. Also Sie müssen das schon selbst tun. Also wenn Sie aufgeklärt sind, aufgeklärt sein wollen, dann müssen Sie selbst verstehen, wie man nachweist, zum Beispiel, dass die Erde rund ist. Jetzt sagen Sie bitte nicht, das sehe ich doch. Bei Google, ne, können Sie das sehen, ja. Oder wenn Sie im Flugzeug fliegen. Nein, selbst überzeugen. Selbst ist der Mann, hieß das früher, aber ich meine, selbst ist die Frau natürlich auch. Also jetzt haben wir dieses Problem mit dem Licht. Und jetzt wollen wir, also mit dem Licht können Sie so schlecht auf das Licht selbst schauen. Denken Sie mal, das ist auch ein Problem, was man schön behandeln kann. Aber damals gab es noch eine andere Möglichkeit, nämlich das Atom. War auch die Frage, wie sieht das Atom aus? Und das Atom stellte man sich so als einen Teig vor mit Rosinen. Die Rosinen sollten dann negativ geladen sein. Und da gab es hin und her und da gab es Experimente um 1911. Experimente ist das Maßmethode der Aufklärung. Wir wollen ja selbst rauskriegen, was ist mein Experiment. Also wir schießen irgendwelche Strahlen auf Goldfolien. Und dabei stellt sich heraus, dass die Strahlen zurückkommen und nicht durchgehen. Und daraus schloss man, dass Atome einen Kern haben müssen. Und daraus schloss man, dass Atome aus einem Kern und einer Hülle bestehen. Aber man wusste genau, das geht nicht. Die klassische Physik, also die aufgeklärte Physik, erlaubt das nicht. Und dann ist der Däne Niels Bohr gekommen und hat gesagt, ihm ist egal, was die klassische Physik erlaubt. Er lässt das Modell und macht ein paar Parameter noch da rein, macht ein paar Zauberkunststücke, macht ein bisschen Hokuspokus und das nennt man Bohrsches Atommodell. Und Sie finden da überhaupt nichts Komisches dran. Ich teile Ihnen hiermit mit, dass das Bohrsche Atommodell der Inbegriff eines romantischen Vorgehens ist. Es ist kein aufgeklärtes Vorgehen. Aufgeklärt heißt aufgeben. Aufgeklärt heißt klassische Physik nehmen, feststellen, das geht nicht, denn die Elektronen sind negativ geladen, die bewegen sich in dem Feld des Kernes, der positiv geladen ist, und bewegte Ladungen in einem elektrischen Feld verlieren Energie. Das weiß man seit 1865. Also der Physiker weiß das seit 1865. Und der Physiklehrer wahrscheinlich seit 1965. Also jedenfalls, so ist das, geht nicht. Und deshalb konnte man das Atommodell nicht ableiten. Man konnte es aber erfinden. Und Bohrs Vorschlag eines Atommodells ist Physik im Modell der Kunst. Es ist reine Kreativität. Es ist durch nichts Experimentelles abgesichert. Im Gegenteil, es ist Experimente verbieten es geradezu. Aber Bohr sagt, das sei ihm egal. Übrigens, Einsteins viele Sachen bei Einstein auch. Und wenn Sie jetzt über das Licht nachdenken, wenn Sie sich innere Vorstellung von dem Licht machen, denn Sie wollen ja wissen, was Licht ist. In dem Moment, wo Sie sich eine Vorstellung machen, was Licht ist, erfinden Sie das Licht. Und das ist die eigentliche Antwort. Das Licht ist Ihre Erfindung. Und was die Romantiker sagen, alle Erkenntnis von Menschen über die Natur ist Erfindung. Erfindung einer Form, mit der Sie dann verstehen, was passiert. Es gibt in den Naturwissenschaften keine Entdeckung. Es gibt in den Naturwissenschaften keine Entdeckung. Es gibt in den Naturwissenschaften keine Entdeckung. Es sind alles Erfindungen. Wo wollten Sie denn zum Beispiel die Maxwell'schen Gleichungen entdecken? Heute können Sie die entdecken, natürlich, wenn Sie ein Buch aufschlagen, da stehen sie drin. Aber bevor die jemand da reingeschrieben hat, da war nichts zu entdecken. Machen wir ein anderes Beispiel. Sie kennen alle aus den 50er Jahren das berühmte Modell der Doppelhelix-DNS, groß gefeiert worden, die große Grundschule der Genetik. Und ununterbrochen können Sie irgendeinen Blödkopf reiblesen, die Doppelhelix wurde entdeckt von Watson und Crick, die wurde entdeckt in Cambridge, die wurde entdeckt durch... Würden Sie mir bitte einmal sagen, wo die Doppelhelix war, bevor Watson und Crick sie aufgeschrieben haben? Also Sie können fragen, wo der Schnitzel ist, das ist unter dem Salatblatt. Sowas können Sie machen. Oder Sie können fragen, wo der Käfer ist. Der ist dann irgendwie unter der Pflanze. Aber wo, um Gottes Willen, war die Doppelhelix, bevor Watson und Crick sie erfunden haben? Und das möchte ich Ihnen hiermit sagen. Wir verstehen die Naturwissenschaften falsch, vollständig falsch, wenn wir als eine Reihe von aufgeklärten Entdeckungen mit systematischen Methoden betrachten. Natürlich muss systematisch vorgegangen werden, natürlich muss methodisch vorgegangen werden, natürlich muss logisch argumentiert werden. Alles für Sie, alles zu Ihrer Freude, zu Ihrem Vergnügen oder wahrscheinlich nicht, oder eher zu Ihrer Langeweile. Was Sie wirklich brauchen in den Naturwissenschaften ist das, was der Künstler auch braucht, eine kreative Impuls, um die Form zu schaffen, mit der Sie die Dinge verstehen. Und Sie wissen genau, also übrigens, die Doppelhelix hat ja dann zu einer dramatischen Entwicklung einer neuen Wissenschaft geführt, die man Molekularbiologie nannte. Und jetzt gebe ich Ihnen noch ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert für ein Versagen der Aufklärung auf diesem Sektor. 1942 die Doppelhelix, Anfang der 60er Jahre der genetische Code, dann das Dogma, DNS macht RNA, die Proteinsynthese, dann die genetische Regulation 1965 und 1967, 68, wurden Artikel geschrieben, so unter der Überschrift That was the molecular biology, that was. Die Molekularbiologie war fertig und zwei berühmte amerikanische Universitäten, Yale und Caltech, haben ihre Abteilungen für Genetik geschlossen. War einfach nichts mehr da, war Schluss, so wie bei Planck. Nur dann kam die Gentechnik 1969, 70 und seitdem weiß man nicht mehr. Seitdem ist die Genetik so ahnungslos, wie noch nie eine Wissenschaft war. Die können doch nicht mal Gene zählen. Und es könnte sein, dass es gar keine Gene gibt. Es könnte auch sein, dass es gar keine Atome gibt im Sinne von Dingen, die sie in die Hand nehmen können. Es könnte auch sein, dass es gar keine Gene gibt in dem Sinne, dass sie die aus einer Zelle rausholen können. Es könnte da alles sein. Ich will das ja nur als Andeutung machen, das ist eben etwas anderes, als dass sie sozusagen Wirklichkeit aufdecken. Das ist der Grundgedanke der Romantik, ist der, dass die Dinge, die sie nicht wirklich sehen können, also ich sehe natürlich dieses Pult, ich sehe dieses, jetzt haben sie mir extra ein Wasser hingestellt, ich sehe das, also das sehe ich jetzt gerade. Vielen Dank, wunderbar. Alles dies ist nicht etwas, was zum eigentlichen Moment der Naturwissenschaften gehört. Die Naturwissenschaften sind ein kreatives Vorgehen und das ist das, auf was ich Sie hinweisen und ermutigen möchte. Die Naturwissenschaft ist genauso kreativ wie die Kunst. Deshalb bedauere ich das ja so, dass wenn Sie an Kunst denken, denken Sie meist an Künstler. Ihnen fällt sofort Rembrandt, Van Gogh, Beethoven oder sowas ein. Wenn Sie aber an Wissenschaft denken, denken Sie nicht an Wissenschaftler, sondern an Institute, an Universitäten, an Forschungszentren oder so weiter, aber nie an die Menschen, die das machen. Und solange so, und das bedeutet natürlich, ein Institut ist nicht kreativ, wie soll das auch? Ein Institut ist nur wackelig oder kaputt oder liegt an der falschen Stelle oder sowas ähnliches. Aber die eigentliche Arbeit, die Wissenschaftler machen, ist dieses kreative Hervorbringen und das möchte ich betonen. Und daraus folgt insgesamt das, was ich schon am Anfang angedeutet habe, wenn das alles sozusagen nur Entdeckungen sind, die größte Entdeckung selbst, das eigentlich Hervorbringen, das eigentliche Modell der Kunst, das sie umsetzen, sind sie selbst. Das ist auch die Idee der Romantik, die als eine der großen Richtungen der Romantik bestand darin, etwa um 1810 herum, 1820 herum, in den Erzählungen, zum Beispiel von E.T.A. Hoffmann, die Personen, die da auftreten, so darzustellen, dass sie auf keinen Fall durch eine newtonsche Physik zu erklären waren. Deshalb, die machen manchmal so kauzige, komische Bewegungen. Das ist nur, um zu zeigen, dass Menschen anders handeln können, als die newtonschen Gesetze vorgeben, nämlich kreativ. Sozusagen, jetzt nicht, dass sich um die eigene Achse drehen, ist immer noch Newton. Das ist leider so. Aber sie können plötzlich die Richtung ändern, weil ihnen die Idee anders kommt oder weil sie etwas ganz anderes vorhaben. Und die eigentliche romantische Grundhaltung ist die, also damit wir das nicht unterschlagen, Newton hatte seine Gesetze, die newtonsche Physik, etwa um 1700, also 1687, 1700 dann vorgestellt. Und da hat man von 1700 bis 1800 Konsequenzen dieser newtonschen Theorie, also 100 Jahre lang geprüft. Eine dieser Konsequenzen der newtonschen Theorie, eine der Vorhersagen war, dass die Erde keine perfekte Kugel ist, sondern abgeplattet ist durch diese Rotation. Und das ist auch eine nette Aufgabe, die Sie sich selbst vornehmen können. Also angenommen, Sie kriegen den Auftrag herauszufinden, ob die Erde eine perfekte Kugel ist oder eine abgeplattete Kugel. Wie machen Sie das denn? Also es reicht nicht, bis Litzelstetten zu gehen, das ist zu wenig. Also Sie müssen schon was einfallen lassen. Also wie machen Sie das? Also jedenfalls, Sie haben 100 Jahre lang daran gearbeitet, vor allen Dingen die Franzosen, weil sie beweisen wollten, dass dieser blöde Engländer Unrecht hatte. Stellte sich heraus, er hatte Recht. Und als dann im Jahre 1800 klar war, dass Newtons Physik die Erde vollständig beherrschte, da hatte man auch das Gefühl, dass er auch die Lebewesen auf der Erde vollständig beherrschten. Und man hatte das Gefühl, dass man gewissermaßen im Gefängnis eines newtonschen Universums war. Und da hat sich die Romantik daraus befreit, durch Texte zum Beispiel von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, oder Sie kennen Hoffmanns Erzählungen als Oper, da kommen die alle zusammen vor, und die sind alle nicht newtonsch. Also wenn Sie die komisch finden, die Leute, das ist klar, weil das Grundmodell war komisch. Aber jetzt ist das Hauptproblem dabei ist, dass wir ja die eigentliche Frage, die sich immer stellt, ist ja nicht die Frage nach der Bewegung, nach dem Fallen von Äpfeln oder was weiß ich, nach der Vermehrung von Schmetterlingen oder so, ist ja ganz nett und so. Aber das Eigentliche, was interessiert ist, was ist die Natur des Menschen? Und da hatte selbst Immanuel Kant das Gefühl, Immanuel Kant, das Gefühl, dass es dafür eine Wissenschaft gibt. Also so wie es eine Physik gibt, die die Bewegung der Menschen beherrscht, wird es dann irgendwann eine Ethik geben, die die Natur des Menschen versteht. Und wenn ich diese Ethik kenne, setze ich dazu wieder eine Politik, die der Natur des Menschen ihr Bestes verschafft. Und die Annahme der Aufklärung war, dass es das gibt, ein vollständig perfektes, nicht zu übertreffendes Wissen von dem, was man Natur des Menschen nennt. Und wenn ich die Natur des Menschen kenne, dann kann ich sie auch manipulieren oder so gestalten, dass sie perfekt sind, also dann, dass am Ende das rauskommt, was wir Glück nennen. Sie mögen jetzt vielleicht darüber lachen, aber lesen Sie mal nach, was 1795 und 1800 so geschrieben worden ist in die Richtung. Da waren Glücksversprechen, und zwar staatlicher Art, durch die Politik, die die Ethik einsetzt, die die Physiker ihnen vorgibt, also die aus der Physik kommenden Philosophen ihnen vorgibt. Die Romantiker haben damals gesagt, das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, ist, dass es solche Menschen gibt. Die sagen, ich weiß, was dem Menschen gut tut, ich führe den Menschen sozusagen in sein Glück. Dummerweise hat es diese Menschen gegeben. Wir nennen sie Stalin, Hitler und so. Die haben genau gewusst, was richtig ist. Die haben genau, und alle sind nachmarschiert. Die haben genau gewusst, wie sie den Menschen manipulieren. Die haben genau gewusst, und was ist dabei rausgekommen? Das größte Leid. Und genau deshalb haben Adorno und Horkheimer eine Dialektik der Aufklärung schreiben müssen. Die Aufklärung ist nicht gescheitert an den Denkern, sondern an den Menschen, die übernommen haben und nicht verstanden haben, was die Romantiker gesagt haben, nämlich, dass die Natur des Menschen nicht etwas ist, was wissenschaftlich erfasst werden kann, sondern was der Mensch selbst generiert. Es gibt gewissermaßen mich gar nicht. Es gibt den Menschen gar nicht. Es gibt immer nur den Menschen, der sich gerade neu schafft. Und das können Sie jetzt konkret an sich selbst probieren. Sie sind völlig anders hier reingekommen, als Sie wieder rausgehen, hoffentlich. Und Sie sind jetzt schon wieder anders, als Sie gerade vor einer Sekunde waren. Sie sind immer nur dabei, jemand zu werden. Sie können mich jetzt hassen oder lieben, aber Sie können nicht nichts tun. Sie können nicht reagieren wollen. Das können Sie nicht, das geht nicht, das gehört zu Ihrer Natur. Aber ich kann Sie nicht dirigieren, ich kann Ihnen nur Angebote machen. Und das ist auch das, was die Romantiker sagen, die Wirklichkeit ist das Belanglose. Das wird ihnen manchmal vorgeworfen. Da wird vorgeworfen, dass die Romantiker seien wirklichheitsfremd. Die würden so in der Nacht rumlaufen und himmelblauen Klingklang verzapfen und Rotwein trinken und sowas ähnliches. Die Romantiker sagen, die Wirklichkeit ist das Belanglose. Weil das eigentlich Wichtige ist, sind die Möglichkeiten, die Menschen haben, die Wirklichkeit zu gestalten, die sie dann Aktualität nennen oder das Aktuelle nennen. Die Wirklichkeit ist immer nur das Aktuelle der Möglichkeiten, die da sind. Deshalb erfindet Musil den Menschen mit dem Möglichkeitssinn. Und deshalb ist das eigentliche Wirkliche das Mögliche. Das eigentliche Sein ist das Werden. Sie sind nie etwas, sie werden immer nur etwas. Und ich sollte allmählich mal fertig werden oder so ähnlich. Also das ist die Grundidee der, die Grundidee der Aufklärung ist, dass sie ihren Verstand einsetzen und dann wissen, was der Fall ist. Wittgenstein können Sie noch nachlesen, die Welt ist, was der Fall ist und das, was ich also weiß. Und das setzen Sie ein, das drücken Sie aus durch ein Naturgesetz. Aber überlegen Sie mal, was Gesetz heißt. Sie sitzen dann, das ist da, fertig, ein Gesetz, Schluss, Ende der Durchsage. Nichts passiert. Die Romantiker sagen, die Naturgesetze sind zwar ganz nett, aber sie drücken nur die Möglichkeit aus, etwas in Bewegung zu setzen. Die Grundidee der Romantik ist, die Welt muss jeden Tag neu erschaffen. Kann man auch bei Goethe nachlesen, also ich meine, der das zwar als Krankheit bezeichnet hat, aber steht schon bei ihm da. Also sie können nur werden. Sie können, ich sage, sie müssen jeden Morgen sich neu erfinden durch Lektüre, durch Gespräche, durch andere Erfahrungen, also in solche Vorträge. So. Und also sie müssen kreativ sein. Sie können gar nicht anders leben als im Modell der Kunst. Deshalb ist die Frage, wie lebt man im Modell der Kunst? Hoffentlich gut. Aber jetzt hatte ich was vergessen. Also ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber ich habe was vergessen. Ich habe ja gesagt, Sie sollen mich daran erinnern. Da ist ein Problem mit der Kreativität. Das Problem mit der Kreativität ist, dass wir ihre Quelle nicht kennen. Also wenn Sie Verstand einsetzen und Vernunft einsetzen, dann kennen Sie die Quelle. Das nennt man Bewusstsein. Wenn Sie aber jetzt Kreativität machen, dann wissen Sie genau, im Bewusstsein ist das nicht. Und die Romantiker würden sagen, ja klar, wo denn sonst, außer im Unbewusstsein. Jetzt kommen Sie bitte nicht mit Sigmund Freud, dem Abschreiber der Romantik. Der hat das überhaupt nicht verstanden, was er da von der Romantik abgeschrieben hat. Das möchte ich aber auch wenigstens einmal gesagt haben. Aber es gibt jetzt dieses Unbewusste, diese dunkle Stelle in Ihrem Kopf. In dem kann auch das Böse stecken. Da kann alles Mögliche rauskommen. Da kommen aber auch diese Dinge raus, die so gefährlich sind. Die nennt man dann Lust, Leidenschaft, Faszination, Obsession. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie da mit dem Verstand nichts gegen tun können? Also, Die Gefahr besteht darin, dass wenn wir uns der Romantik vollständig hingeben und das Aufgeklärte aufgeben und voller Leidenschaft und Lust fasziniert durch die Welt laufen, dass wir dann intellektuell nicht mehr zu fassen sind. Oder der Verstand kann dann machen, was er will, der fängt uns nicht mehr auf. Das nennt man manchmal Fanatismus. Das gehört dazu, aber das gehört zu Menschen dazu. Und deshalb ist es nicht vorhersagbar. Sie wollen ja wissen, was daraus wird. Was, wenn Sie im Modell der Kunst leben? Sie können die Kunst sowieso nicht vorhersagen. Das ist das, was ich auch meine. Wenn Sie im Modell der Kunst leben, dann wissen Sie nicht, was aus Ihnen wird. Aber Sie wissen das, was aus Ihnen wird. Das ist das, und das ist immer offen. Ich muss irgendwie einen Schlusssatz finden, aber vielleicht muss ich noch irgendwas Kluges mir dazu einsetzen. Also, Sie, hier habe ich darauf drin. Also, die Aufklärung, also wenn Sie weiter aufklärt sein wollen, dann sollten Sie wirklich wissen, dass es immer wichtig ist, Ihre Vernunft, also Vernunft einsetzen ist klar, aber Sie müssen wissen, dass es vernünftige Grenzen, also dass die Vernunft auch die Grenzen der Vernunft erklären kann. Und wenn Sie die Grenzen der Vernunft kennen und sich dann sozusagen darauf einlassen und das Kreative aus der Nacht Ihres Wissens, aus der Nacht ihres Denkens auftreten lassen, dann haben Sie mehr Möglichkeiten als vorher. Dann nutzen Sie die Möglichkeiten, die irgendjemand hier immer uns mitgegeben hat. Nennen wir ihn mal Gott. Und was die Romantiker gesagt haben, dass dieser Gott, der uns mit Möglichkeiten ausgestattet ist, kein Mathematiker ist, sondern ein Künstler. Sie sind alles Kunstwerke. Und ich freue mich, Sie zu sehen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Fischer. Die Freude ist ganz unsererseits. Wie immer nach den Vorträgen bemühe ich mich redlich, Sie ins Gespräch mit demjenigen zu bringen, der da vorne steht. Zuerst einmal, haben Sie Fragen? Möchten Sie etwas genauer wissen? Herr Hill. Wie Herr Fischer Kreativität für sich definieren würde. Ja.
Oh. Also die einfachste Form ist, Kreativität ist die Gnade, die Sie empfangen, wenn Sie, nachdem Sie über ein Problem lang genug nachgedacht haben, sich zurücklehnen und plötzlich Ihnen die Lösung kommt. Die Lösung haben Sie nicht, also haben Sie verdient, aber Sie haben sie nicht irgendwo abgeleitet oder abgeholt, sondern Sie müssen einfach auf die Antwort warten. Und das, dabei empfinden Sie ein Gefühl der Zufriedenheit. Also Kreativität ist sozusagen das Warten können auf die Antwort nach dem Nachdenken.
Also im Endeffekt der Intellekt und Intuition, oder?
Intellekt und Intuition schlagen Sie vor.
Mhm. Ja. Ja, also klar. Also ich meine, es gibt alle möglichen, jetzt haben Sie wieder zwei neue Begriffe eingebracht, die müsste man versuchen zu definieren. Ich versuche das einfacher. Ich stelle mir vor, Kreativität, also Sie können, gehen nicht spazieren und sind kreativ, das ist Unsinn. Kreativ ist, wenn Sie eine Fragestellung haben, ein Thema haben, ein Problem. Also Sie möchten jetzt den Baum malen oder Sie möchten ein experimentelles Ergebnis verstehen oder Sie möchten das, was Ihre Frau gesagt hat, verstehen. So. Und ja, ich meine, oder irgendwas. Sie haben irgendeine Frage. Sie müssen erst eine Frage haben. Da müssen Sie aufgeklärt Ihren Verstand einsetzen. Also wenn Sie keine Frage haben, also ich halte nichts von den Leuten, die einfach nur kreativ sind. Also ich bin jetzt mal kreativ, gehe in meinen Garten, grabe kreativ um oder sowas. Sondern Sie müssen eine Frage haben. Und über diese Frage müssen Sie nachgedacht haben, sich bemüht haben, angestrengt haben. Das kennen Sie alle. Und das fällt Ihnen zum Verrecken nicht ein. Und dann entscheiden Sie sich, aufzustehen, einen Kaffee zu trinken, aufs Klo zu gehen. Also das ist Mozart. Und dann, das ist der andere. Aber also wenn Sie die Mozart-Briefe lesen, dann können Sie Kreativität spüren. Oder ich meine, Kreativität gibt es, es gibt Beispiele von Kreativität aus ein paar großen Wissenschaftlern. Also nehmen wir mal James Clerk Maxwell. Sind Sie Physiker? Kennen Sie die Maxwell-Gleichungen? Ah, schade. Maxwell, also das im Mitte des 19. Jahrhunderts hat ein Mann namens Maxwell, ein Schotte, die Grundgleichung für die elektrischen und magnetischen Felder aufgestellt. Und er hat genau beschrieben, was da passiert ist. Also da gibt es vorher Experimente von einem Mann namens Faraday und auch andere, also hunderte von Experimenten. Der schaut sich die ganze Zeit diese Experimente an und er denkt nach und er denkt nach und er denkt nach und dann passiert nichts. Und dann legt er das hin und auf einmal spricht der Wind mit ihm. Und der Wind sagt ihm, was er hinschreiben soll, sagt Maxwell. Das ist übrigens völlig parallel zu dem, was Rilke sagt, wenn er die Duineser Elegien aufschreibt. Der sitzt nur auf irgendeinem Turm, der hat ein Problem, das ich nicht kenne, das ist von Max, also von Rilke. Maxwell kenne ich das Problem. Und der Rilke, und auf einmal flüstert ihm der Wind diese Zeilen zu. Das ist Kreativität. Also Sie haben ein Problem, Sie denken darüber nach und Sie müssen jetzt in die Entspannungshaltung kommen. Also manche Leute gehen in die Badewanne, manche Leute, was weiß ich, gehen spazieren, manche Leute gucken sich Bayern München an, nee, das ist nicht, also ich weiß nicht, wissen, was ich meine. Das, was man Entspannung nennt, Abschalten nennt, also der große Zeichner Paul Flora hat das immer genannt, nichts tun ohne nichts zu tun. Und warten. Kreativität ist nicht, was Sie erzwingen können. Also Sie müssen dann warten und wenn Sie das dann, plötzlich kommt die Lösung und dann haben Sie das Gefühl, irgendeine Art von Zufriedenheit, Dankbarkeit oder sonst was. Oder, was auch dazugehört, Angst, ob es richtig ist. Dann müssen Sie nämlich jetzt wieder Ihren Verstand einsetzen, um zu prüfen, ob das nicht großer Käse ist. Also es kann auch sein, es gibt eine Menge kreativen Käse, aber das ist jetzt... Also jetzt habe ich zu lange gesprochen.
Ja, aber hier wartet jemand und möchte unbedingt seine Wortmeldung loswerden. Bitte schön.
Was ich früher mal beschrieben, je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. Das ist ganz sicher ein Rezept für Kreativität. Aber ist das eher jetzt Aufklärung oder ist es eher...
Also es gehört ja beides zusammen. Also was der Bürgermann meint, also wir haben die Voraussetzung ist Arbeiten. Die Voraussetzung ist Arbeiten. Also nichts tun, also nicht denken ist gegangen. Also man muss schon was tun, man muss ein Ziel haben, man muss ein Ergebnis haben wollen. Ich muss verstehen wollen, wie der Katalysator funktioniert, ich muss verstehen wollen, wie die Energie freigesetzt wird. Also ich meine, irgendein Problem, an dem nicht schon 100.000 Leute dran gearbeitet haben oder vielleicht doch. Und dann muss ich einen neuen Blickwinkel finden oder irgendwas. Aber den kriege ich nicht so leicht raus. Also ich bin einfach der Meinung, dass Kreativität ein Wunder ist, dass durch das geduldige Warten nach dem anstrengenden, aufgeklärten Eigenschalten des eigenen Verstandes jemandem zukommt durch einen Zufall. Also das mit dem Zufall ist natürlich auch so, wenn viele Leute auf dasselbe Problem zuschauen, dann wird irgendeiner den richtigen Blickwinkel haben. Und dann haben wir, und das ist, also bei Pasteur heißt es, Glück hat nur der vorbereitete Geist. Also, und vorbereiteter Geist ist aufgeklärt. Also Sie müssen arbeiten. Also ich kann Sie nicht von der Arbeit befreien. Also Romantik heißt nicht warten, bis der Tag rum ist und der Rotwein serviert wird. Also das ist...
Ich danke Ihnen sehr, er studiert Master bei mir.
Also es ist harte Arbeit, aber die Kreativität ist nicht durch harte Arbeit. Sondern, also der Grundgedanke, da gibt es jetzt Theorien von Psychologen zu Carl Gustav Jung, glaubt, dass wir irgend so ein kollektives Unterbewusstsein haben, so eine Art Schatzkammer der Ideen und Sie müssen versuchen, das darin liegende Material in ein Symbol zu verwandeln und Ihrem Bewusstsein zugänglich zu machen. Aber das ist natürlich jetzt auch nur eine Sprechweise für dasselbe, was ich gesagt habe, nur psychologisiert. Ich bin immer etwas vorsichtig bei psychologisierender Sprechweise, aber was ich tue ist, was ich gerne tue, ist, ich sammle gerne Beispiele, Beschreibungen von Wissenschaftlern oder Poeten, die ihren kreativen Moment noch genau in Erinnerung haben. Also sie können morgens beim Aufwachen ganz plötzlich so, wenn sie so ein halbbewusst noch so denken, plötzlich fällt ihnen ein, was sie die ganze Nacht, also am Abend zuvor überlegt haben. Da gibt es bei Carl Friedrich Gauss, dem Mathematiker, Beispiele, große Lösungen. Plötzlich sieht man Symmetrien, plötzlich sieht man die richtige Zahl auftauchen. Also es ist immer wichtig, vorher viel zu arbeiten und dann den Moment zu finden, wo man loslässt. Und warten. Und dieses Warten, also die Kreativität fängt mit einer Pause an. aber davor war natürlich Arbeit. Pause heißt ja von Arbeit.
Die Äußerung übrigens über diesen Moment, mache ich mit Ihnen jede Wette, ist immer metaphorisch. Ja, bitteschön.
Sie haben so auf die Romantiker abgehoben. ich habe das Gefühl, Viggo und Matthias können dann plötzlich vom Himmel gefallen sein. Also vieles, was Sie gesagt haben, das würde auf Goethe passen, vieles würde auf Lichtenberg passen, dass, wenn man in der Lichtenberg ist, sind das ein Kosmos von Widersprüchen.
Ja, der geht auch explizit darauf ein. Ja. Der ist auch der Meinung, dass man das aushalten muss da drin, in diesen Sudelbüchern. Ja, ja.
Warum müssen es plötzlich die Romantiker, die Heiligen sein und die davor haben, oh, gar nicht mehr gesprochen?
Also ich muss ja auch einen Namen geben für das, und es ist nicht die Aufklärung. Also der Gedanke der Aufklärung reicht nicht hin. Und die Gegenbewegung zur Aufklärung heißt eben Romantik.
Aber das war ja schon vorher. Ich meine, Lichtenberg war ja auch ein Aufklärer. Lichtenberg war ja alles.
Gut. Ja, ich hätte den Vortrag auch über Lichtenberg halten können, dann hätten wir die Begriffe weggelassen. Also das Wunder Lichtenberg hätten wir machen können. Also die Widersprüche von Lichtenberg, ist ein wunderbares Thema, schlagen Sie sich mal vor. Nee, aber Lichtenberg, ich gebe Ihnen sofort recht. Aber Lichtenberg hat, also bei Lichtenberg finde ich so schön, dass er, also ich, grundsätzlich, wenn Sie die Sudelbücher durchschauen, also als Beispiel, dann der immer zum Stück das Gegenstück erfunden hat, der hat auch genau gewusst, oder schon geahnt, dass die Welle als das Licht als Welle nicht ausreicht, sondern da gab es schon Hinweise darauf, dass da auch was anderes sein muss. Und er hatte so Hinweise darauf. Aber Lichtenberg am besten mit Stück und Gegenstück. Kennen Sie den Moment, den er beschreibt, wie Kolumbus Amerika betritt?
Ja,
gut. Dann behalten wir den für uns.
Das ist so viel Aufklärung muss sein, Herr Fischer.
Also die. Ja, ja, ja.
Das ist natürlich eine Sache, die eigentlich die Folge der Aufklärung ist. Das heißt, Aufklärung müssen doch eigentlich heißen, muss ich auch meine Finger nachspüren.
Nein, genau das ist nicht die Idee. Mit der Vernunft, die Grenze der Vernunft zu erkunden, ist nicht Aufklärung, sondern reine Romantik. Also da bin ich gnadenlos.
Da das bin ich gnadenlos auf einer anderen Position. Da streiten wir uns wieder. Das ist schon Kant. Ja.
Also ich wollte noch sagen, mit dem
Hauptwerk von Immanuel Kant. Ich glaube, da haben wir uns letztes Semester schon gekloppt. Da können wir jetzt weitermachen.
Also ich gebe Ihnen zu, bei Kant steht, das sind 10.000 Seiten, da steht fast alles. Und bei Goethe steht auch fast alles.
Aber wenn man den guten Kant an der Stelle unterschlägt und ihn nicht zu den Aufklärern oder ihn zu den Aufklärern rechnet und dann wiederum unterschlägt, dass er als Hauptwerk die Grenzen der Vernunft uns vor Augen führt und zeigt, unser Denken kann nicht alles lösen, es kommt an ein Ende.
Der erste Satz, die Vernunft ist vor Fragen gestellt, die sie nicht beantworten kann, die sie aber beantworten muss, weil sie von der Vernunft selbst aufgetragen sind. Ich weiß, ich habe da keinen Philosophie-Kollege, Herr Kollege.
Ja, ja, nur unser Motto in dem Semester ist ja die Aufklärung, zu der gehört essentiell die Kritik. Ja, die Kritik ist ein essentielles Moment der Aufklärung. Das ist natürlich etwas, was man zum Beispiel auch bei so Leuten wie Lichtenberg wunderbar finden kann. Ja, und an der Stelle würde ich diese Grenzziehung, wie Sie sie getroffen haben, als zu scharf ansehen. Aber verpasst, leider vor zwei Wochen war ich krank, sonst hätte ich den Vortrag gehalten, der Ihren sehr gut ergänzt hätte. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Ich wollte nur sagen, was Kolumbus angeht. Also der Lichtenberg stellt sich eben vor, wie Kolumbus in Amerika landet und dann ist er überrascht, dass da Menschen sind. Das ist, wir stellen das immer anders dar, wir stellen immer so dar, als ob sozusagen die Eingeborenen, die Indianer, überrascht sind, dass da Kolumbus kommt. Aber für den Lichtenberg ist es so, die Überraschung für Kolumbus ist, dass da andere Menschen sind.
Wörtlich, der Indianer, der Kolumbus als erster sah, macht eine böse Entdeckung.
Also besser, viel besser. Ja, so jetzt dreht das eben rum.
Also Sie sehen gute Gründe, sich mit der Zeit zu beschäftigen und mit vielen
mit
Leuten
dem 18.
aus dieser
Jahrhundert,
Zeit.
Sowieso. 18. Jahrhundert.
Ja, zum Beispiel mit Herrn Lichtenberg.
Also übrigens, wenn ich noch mal sagen, also wenn ich Romantik meine, dann muss man es irgendwie versuchen, das zeitlich zu fixieren. Und die Literaturhistoriker sagen, das ist so etwa von 1770 bis 1830. Da liegt Goethe natürlich genau drin. Aber Goethe ist ein eigenes Thema. Und, aber das ist ungefähr diese Zeit, die man. Das Spannende an dieser Zeit, 1770 bis 1830, ist, dass sie auch zufällig oder wahrscheinlich nicht zufällig zusammenfällt mit der Definition einer Epochenzeit, die der Reinhard Koselleck Sattelzeit genannt hat. Das ist die Zeit, wo die frühe Neuzeit in die Moderne übergeht. Vor der Sattelzeit gab es sozusagen nur Tiere, die Kutschen zogen. Nach der Sattelzeit gab es die Dampfmaschine. Vor der Sattelzeit gab es nur kleine Werkstätten. Nach der Sattelzeit gab es die Industrie. Vor der Sattelzeit und nach der Sattelzeit sind Riesenunterschiede. Auf Deutsch gesagt, nach der Sattelzeit ist die Zeit, die wir kennen. Also wenn Sie einen Menschen treffen, der nach der Sattelzeit geboren ist, mit dem können Sie sich unterhalten, davor nicht. Aber das ist diese spannendste Phase in der europäischen deutschen Geschichte. Würde ich Ihnen, also Sie können unter dem Stichwort Sattelzeit oder Romantik da eine Menge guter Ideen finden. Also das ist eine unheimlich spannende Epoche. Also das Alte lebt wie noch nie.
An dieser Stelle. Und es könnte uns manchmal, beschäftigten wir uns damit, deutlich lebendiger machen.
Oh, ja.
Nun gut, haben Sie noch lebendige Fragen zu stellen? Sie möchten noch, dann bitte.
Im Englischen heißt Aufklärung Enlightenment.
Ja.
Und das Enlightenment, das bringt ja einen ganz anderen Geist in sich.
Ja.
Und das ist so wie Erleuchtung. Ist das vielleicht schon die Romantik inbegriffen, was man da im Englischen?
Ja, also das Wort Enlightenment. Also ich glaube, dass da die Romantik noch nicht da ist, aber die englische, die britische Kultur hat eine ganz andere Form von Romantik. Die ist nicht so poetisch und nicht so philosophisch und nicht so musikalisch wie unsere, aber dafür hat sie Faraday. Und Faraday ist ein knochenharter Romantiker, der einfach vollständig von der Symmetrie der Welt überzeugt ist. Das ist eine romantische Idee, denn ich sehe die ja nicht. Und das ist also der, ob das jetzt, also aber wie das von Enlightenment sich ableiten kann, das wüsste ich jetzt nicht. Aber klar ist, dass diese, sowohl die Aufklärungsbewegung als auch diese romantische Bewegung sind in den europäischen Kulturnationen differenziert zu betrachten. Also ich habe im Wesentlichen über Deutschland gesprochen. Da muss man vorsichtig sein, aber es ist trotzdem, es gibt so Möglichkeiten, das auch in die anderen Kulturnationen reinzusagen, also europäische Nationen, andere Kulturnationen, also die europäischen Nationen, aber dann wird es kniffliger. Wie das Wort Enlightenment genau, ob das viel anders verstanden wurde als unsere Aufklärung, das ist ja, wüsste ich jetzt nicht darauf zu antworten. Das ist eine gute Frage, man muss darüber nachdenken. Aber klar, das ist ein Licht drin, aber in der Aufklärung ist ja auch eine Helligkeit drin.
In der Metaphorik, glaube ich, unterscheiden sie sich ein bisschen. Ich glaube, dass Lichtmetaphern eher der Aufklärung zugeschrieben werden und Metaphern des Dunklen eher der Romantik.
Aber ich meine, nur wenn ich das noch sagen darf, das ist für mich so ein Herzensangelegenheit. Ich glaube zum Beispiel Faraday, bei aller, also brauche ich nicht den zu loben, aber die Entdeckung der elektromagnetischen Induktion ist ausschließlich aufgrund der Annahme, dass wenn ein elektrisches Feld eine Magnetnadel bewegen kann, dann muss es auch umgekehrt gehen. Dann muss eine Magnetnadel, die sich dreht, einen elektrischen Strom generieren können. Davon leben wir heute. Alles, was wir sehen, beruht auf Faradays Entdeckung. Das ist eine rein romantische Überlegung. Denn die haben das alle gesagt, das ist Quatsch. Und wenn du natürlich eine Magnetnadel drehst, passiert erstmal gar nichts. Also, sondern da musst du wirklich raffinierte Experimente machen. Der hat 10 Jahre lang nur experimentiert, um zu zeigen, dass der Umkehreffekt funktioniert. Und das ist ein tiefer romantischer Glaube, nämlich dass es zum Stück und Gegenstück gibt. Also das nannte man Polarität, aber ist ja jetzt egal. Aber das hat nichts mit den Plus-Minus-Polen zu tun, die von Lichtenberg sind. Aber das ist eine unglaublich fest, und das kann man in seinen Tagebüchern nachlesen. Er sagt, das muss geben, immer wieder, 10 Jahre lang. Und auf einmal war es da. Also das sind so Überzeugungen, die sind natürlich irrational. Also das von Aufklärung und Rationalität überhaupt nichts zu spüren. Da ist Leidenschaft, Faszination, das ist das, was ich sagte. Obsession, Fanatismus. Aber der führt manchmal eben zum Licht.
Ja, Sie haben uns ein bisschen was vorgesungen heute. Ich glaube, nächste Woche können Sie vielleicht sogar das eine oder andere, was bei Ihnen anklang, tatsächlich dann auch hören. Bettina Schröm wird uns was über die Musik und die Aufklärung erzählen. Ich glaube, auch das wird ein Abend, der sich lohnt, wie dieser auch. Ich hoffe, Sie setzen ihn noch gut fort. Schönen Abend, herzlichen Dank, Herr Fischer. So, danke Ihnen.